Deutschlandfunk.
Wer rennt am schnellsten? Wer springt am höchsten und wer wirft am weitesten? Das sind Fragen, Leute, die sind fast so alt wie die Menschheitsgeschichte. Schneller, höher, weiter, egal ob bei Bundesjugendspielen oder sogar bei Weltmeisterschaften. Wir messen uns miteinander, das machen wir schon sehr lange. Wir messen Ergebnisse und wir vergeben Medaillen. Und alle 4 Jahre geht es so richtig ab, wenn nämlich das olympische Feuer entzündet wird.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 4, die Olympischen Spiele.
Mit Markus Dichmann.
In den letzten beiden Folgen waren wir ja zuerst bei der wohlweislich ersten Hochkultur der Menschheitsgeschichte, bei den Sumerern in Mesopotamien und dann bei König David in Israel. Also wir waren im Nahen und Mittleren Osten, um moderne Begriffe zu nehmen oder etwas allgemeiner. Wir waren also in Asien. Jetzt wird es in Folge 4 aber mal langsam Zeit, die Hochkultur auch nach Europa zu holen. Und das machen wir, ihr könnt es euch vielleicht denken, mit den alten Griechen. Und wir fangen an mit einer Sache, die bis heute überdauert hat. Ich habe es gerade schon erwähnt, mit den Olympischen Spielen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Wir europäischen Spätstarter, könnte man fast sagen. Ne? Genau. Wenn man sich das auf der langen Zeitachse anschaut, muss man sagen, sind wir fast Spätstarter hier in Europa? Bei uns geht das mit den Hochkulturen gut. 2000 Jahre später los als bei den Sumerern. Und zwar, wie gesagt, in Griechenland.
Genau, und das datieren die Forscher auf etwa 1600 bis 1550 vor Christus. Und diese Hochkultur bestand dann etwa 500 Jahre und wird als mykenische Kultur bezeichnet. Sie geht zurück übrigens auf Ausgrabungen von Heinrich Schliemann, der 1876 in Mykene eine Siedlung aus der Bronzezeit gefunden hatte. In der griechischen Mythologie, auf die wir heute natürlich noch zu sprechen kommen, spielt Mykene, die angeblich von Perseus, einem Sohn des Zeus, gegründet wurde, eine große Rolle. Mhm. Diese mykenische oder griechische Hochkultur verbreitete sich dann über die Inselwelt Griechenlands im Ägäischen Meer bis nach Kreta und auf dem Festland von der Südspitze des Peloponnes bis zum Olymp im Norden, dem höchsten Gebirge Griechenlands.
Mhm, also schon ein mächtiges Gebiet dann. Und was hatten die alles drauf, diese frühen Griechen?
Naja, das war ganz ähnlich wie bei den Sumerern, die du gerade schon erwähnt hast. Es gibt Belege für eine griechische Schrift. Das war eine Silbenschrift, von der etwa 90 Silben mittlerweile entschlüsselt sind. Dabei stand jedes Schriftzeichen für eine gesprochene Silbe. Außerdem zeugen viele palastartige Bauten von einer Blüte der Kultur. Zum Beispiel der Palast des Nestor, der etwa 1500 vor Christus entstanden ist. So werden Überreste eines großen mykenischen Palastes genannt, der im Übrigen auch ein Verwaltungszentrum gewesen ist.
Ähnlich wie bei den Sumerern.
Genau. Und Nestor ist ein Held aus der griechischen Mythologie. Er gilt als der Beschützer der Krieger. Und zu dieser Zeit gelingt es den Festlandgriechen, Dominanz über Kreta und weitere Inseln in der Ägäis zu erreichen, auf denen ganz unterschiedliche griechische Stämme lebten. Man sieht, die Griechen waren schon früh sehr gute Seefahrer und konnten mit ihren Booten jede Insel des Ägäischen Meeres erreichen.
Sie waren allerdings, und da wollen wir heute noch ein bisschen näher drauf schauen, nicht nur gute Seefahrer, sondern auch ziemlich gute Sportler. Im 8. Jahrhundert vor Christus, Matthias, 776 vor, sagt man oft, wobei es könnte auch ein bisschen später gewesen sein, da finden die ersten Olympischen Spiele statt. Wie sah es damals aus in Griechenland?
Ja, das ist eine schwer bis eigentlich gar nicht zu beantwortende Frage. Für die Zeit zwischen dem 11. und dem 8. Jahrhundert, nämlich, gibt es kaum schriftliche Quellen. Deshalb wird diese Zeitspanne auch als dunkle Jahrhunderte bezeichnet. Einigermaßen sicher sind nur Zerstörungen von Palastzentren, was auf Umwälzungen in der Welt der Griechen schließen lässt. Gleichzeitig belegen Funde von Gegenständen aus Ägypten oder Unteritalien, dass der Handel und auch der Fernhandel offenbar weitergegangen ist.
Da haben wir also so eine kleine Lücke, so eine Blackbox, wo wir die Griechen etwas aus den Augen verloren haben. Aber spätestens dann mit Olympia haben wir wieder eine Menge Aufzeichnungen und haben auch schöne viele alte Steine, die man ausbuddeln kann. Was erzählen die uns so, Matthias?
Naja, die Zeit danach kann man so grob in 3 Abschnitte einteilen. 750 bis 500 vor Christus, das ist die archaische Zeit. Die Griechen weiten in dieser Zeit ihren Siedlungsraum bis an die Ufer Kleinasiens und des Schwarzen Meeres und bis Zypern aus. Mhm. Dann folgt die klassische Zeit von etwa 500 bis 336 vor Christus. Die ist geprägt von Kriegen mit den Persern und dem Streit zwischen Athen und Sparta. Und drittens dann die Phase von 336 bis 146 vor Christus. Christus, als Griechenland erst unter die Hegemonie des makedonischen Königs Philipp II. Geriet, dann Teil des Großreichs von Alexander dem Großen war und die hellenistische Kultur sich weit über den Mittelmeerraum hinaus verbreitete und schließlich wurde 146 Griechenland eine römische Provinz.
Also da haben wir noch einiges vor uns. Das werden alles noch ganz wichtige Zeitabschnitte werden versprochen in diesen 100 Folgen vom Anfang bis jetzt, falls ihr da aktuell noch ein paar Fragezeichen über dem Kopf habt. Aber heute bleiben wir, Matthias, in dieser ersten griechischen Epoche, in der Archaik, weil da finden eben die ersten Olympischen Spiele der Antike statt. Es ging um Sport, aber nicht nur.
Ja, es war eben auch eine Huldigung des Göttervaters Zeus. Und diese Spiele waren eines von vier Sportfesten der panhellenischen Spiele. Bei den antiken Olympischen Spielen handelte es sich um eine Mixtur aus Kult- und Weihehandlungen und eben sportlichen Wettkämpfen. Die wurden übrigens sehr ernst genommen. Die Besucher kamen aus allen Schichten der Gesellschaft und beobachteten nicht nur Wettkämpfe, sondern wohnten Veranstaltungen bei, die teilweise jedenfalls religiösen Charakter hatten. Und rings um die Sport- und Spielstätten, da baute sich dann eine Zeltstadt auf, in der die Besucher wohnen konnten.
Das sind immer die Momente, in denen ich doch gern mal eine Zeitmaschine hätte, ne? Um dieses erste olympische Dorf, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, besuchen zu können. Aber geht nicht, deshalb the next best thing. Ja, Christine Werner lässt für euch jetzt die ersten Olympischen Spiele für einen kurzen Moment nochmal echt werden.
Es ist heiß und der Sand staubt. Wir sollten eine Pause machen.
Nein, wir müssen rechtzeitig da sein. Wir dürfen nicht zu spät kommen.
Der Weg nach Olympia ist anstrengend. Die Sonne brennt vom Himmel, die Steine unter den Ölbäumen glühen. Vor einiger Zeit war ein Bote durchs Land gereist, hat zu den Spielen eingeladen und den Olympischen Frieden verkündet, der Athleten und Zuschauern während der An- und Abreise Schutz verspricht.
Hört her, es wird Spiele geben in Olympia, zum ersten Vollmond nach der Sommersonnenwende. Nehmt teil! Ihr werdet unter dem Schutz des Zeus stehen und unbehelligt nach Olympia kommen.
Von überall her machen sich Athleten auf den Weg. Zunächst nach Elis, einer Stadt gut 40 Kilometer vor dem Heiligtum Olympia. Denn hier werden die Spiele vorbereitet. Die Sportler müssen einen Monat vorher in Elis eintreffen. Sie müssen hier unter der Aufsicht von Schiedsrichtern das letzte Training absolvieren und sich registrieren lassen. Es dürfen nur Männer teilnehmen, und die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Zur Anmeldestelle kommt auch ein junger Mann aus der Stadt.
Woher kommst du? Und wie ist dein Name?
Ich komme hier aus Elis und werde Korybos genannt.
Sind dir die Regeln bekannt? Teilnehmen dürfen nur freigeborene Griechen.
Ich versichere, ich bin kein Sklave und kein Fremder. Ich bin ein freier griechischer Mann.
Gut, ich trage dich in die Starterliste ein.
Die nächsten Wochen bereitet sich Korybos auf den Wettkampf vor. Wie die anderen Athleten ist er im Training und auch später beim Wettkampf nackt.
Die Nacktheit steht für ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Um unsere nackten Körper vor der Hitze zu schützen, reiben wir sie mit Olivenöl ein und bestreuen sie mit Sand. Das reguliert die Körpertemperatur und schützt uns vor der Sonne.
Inzwischen strömen immer mehr Zuschauer und Händler nach Olympia. Über 40.000 Menschen sollen es gewesen sein. Sie schlagen am Flussufer Zelte auf, sitzen unter den Olivenbäumen, schließen Geschäfte ab und warten, dass es endlich losgeht. Frauen dürfen dem Spektakel übrigens nur unter einer Bedingung zusehen. Sie müssen unverheiratet sein. Nach 4 Wochen Abschlusstraining wird es dann spannend. Der Wettkampf steht an. Die Athleten und Schiedsrichter machen sich auf den Weg nach Olympia. Aber da war noch was.
Ihr müsst erst noch den Eid ablegen.
Ich verspreche, mich im Wettkampf ehrlich zu verhalten und die Regeln zu achten.
Das sollte Korybos auch tun, denn für schwere Verstöße wie Bestechung ist eine Geldstrafe fällig. Mit dem Geld werden Zeus-Statuen errichtet. In die Sockel graviert man die Namen der Betrüger und stellt sie dann als abschreckendes Beispiel in Olympia auf.
Die Athleten treffen zum Stadionlauf ein.
Wir gehen zu den Startschwellen. Das sind lange Steinplatten mit Rillen für Vorderfuß und Hinterfuß, die über der ganzen Laufbahnbreite liegen. Die Schwellen dürfen vor dem Startkommando nicht übertreten werden, sonst gibt es Peitschenhiebe. Meine Zehen finden die Rillen. Alle beugen sich vor in eine Starthaltung.
Bei diesen Olympischen Spielen gibt es nur einen einzigen Wettkampf. Den Stadionlauf über etwas mehr als 192 Meter. Das ist die Länge der Bahn.
Mit einem Sieg wäre ich in Elis ein gefeierter Held. Ein Sieg bedeutet Ehre, Ruhm, Geschenke, auch Verpflegung auf Lebzeiten oder wichtige Ämter.
Dann das Zeichen für den Start. Corybus und die anderen Athleten drücken sich von den Startschwellen ab. Wie lange der Lauf dauert und wie viele Männer gegeneinander angetreten sind, wissen wir nicht. Zeiten und Platzierungen spielen keine Rolle. Es geht noch nicht um dabei sein ist alles. Es zählt nur der Sieg. Und der geht bei diesen Olympischen Spielen an.
Wir ehren Corybos aus Elis als Sieger dieser Olympischen Spiele. Beuge dein Haupt für den Siegerkranz, Corybos.
Vor dem Zeus-Tempel wird Corybos ein Kranz aus den Zweigen eines wilden Olivenbaums aufgesetzt. Am Abend wird mit Liedern und Wein gefeiert. Der wahre Preis aber ist viel größer. Für Olympiasieger werden Gedichte geschrieben und sie dürfen eine Statue errichten lassen, nach ihrem Ebenbild und mit einer Inschrift. Der wahre Preis ist, dass man sich an sie erinnert.
Die ersten Olympischen Spiele, so etwa 776 vor Christus. Ganz genau, schwer zu sagen, aber Christine Werner hat sie für uns nochmal durchgespielt hier in eine Stunde History. Und Herr Wassong, das ist schon verrückt, oder? Dass etwas, was wir irgendwie so etwa 776 vor Christus mal angefangen haben, dass wir das auch heute noch alle 4 Jahre wieder durchziehen?
Ja, das ist schon eine gewisse Legacy, die dort entstanden ist. Ich meine, die antiken Olympischen Spiele, die hatten ja mehr als 1000 Jahre Bestand. Mhm. Und wenn jetzt die Winterspiele durchgeführt werden, die Sommerspiele durchgeführt werden, dann kommen immer mal wieder Verweise auf die antiken Olympischen Spiele, Parallelen, Unterschiede. Mhm. Und es ist schon ganz interessant, dass es schon noch Sachen gibt, die man vielleicht übernommen hat.
Das versuchen wir jetzt auf jeden Fall. Mit Stefan Wassong hier bei uns in einer Stunde History. Er leitet das Institut für Sportgeschichte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schön, dass Sie da sind, Herr Wassong.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen und das wird sicherlich spannend.
Da sind wir jetzt aber eigentlich schon genau bei dem Punkt gerade angekommen, Herr Wassong, ob man diese Spiele von heute eigentlich mit denen von damals vergleichen kann. Damals ging es weniger um Sport als heute, oder? Das könnte man vielleicht schon mal festhalten.
Na, ich glaube, der ganz große Unterschied ist zunächst einmal, dass es sich bei den antiken Olympischen Spielen war es kein profanes Weltsportfest.
Ja.
Die antiken Spiele, die sind ja immer wieder verbunden mit der Verehrung von Zeus, wie übrigens auch alle anderen Agone oder Sportwettkämpfe oder Sportveranstaltungen, die in der Antike durchgeführt worden sind. Die wurden immer durchgeführt zu Ehren von Göttern. Und bei den Olympischen Spielen war es eben Zeus, der dort geehrt worden ist, für den die Olympischen Spiele durchgeführt worden sind.
Mhm. Hatte es trotzdem sportliche Komponenten? Also natürlich wurden sportliche Wettkämpfe betrieben, aber ich meine auch so aus unserer heutigen Perspektive. Waren das professionalisierte Sportler mit einer Trainingsroutine, die da angetreten sind? Oder wie muss man sich die Athleten damals vorstellen?
Die Athleten waren Spezialisten in ihrer Disziplin. Sie waren hochtrainiert. Mhm. Das waren, wir würden sie heutzutage als Profis bezeichnen. Ja. Und den Begriff Amateur gab es zu dieser Zeit einfach noch nicht. Die Athleten kamen alle aus einer oberen Gesellschaftsschicht, was ihnen die Möglichkeit gab, auch regelmäßig zu trainieren, täglich zu trainieren. Sie hatten teilweise die Beratung von Trainern, sie hatten spezielle Trainingsprogramme, sie waren also hoch trainiert. Sie reisten von Stadtstaat zu Stadtstaat, um einfach an den Wettkämpfen teilzunehmen.
Und das ist ja eigentlich gar nicht so groß anders als heute.
Genau, da lassen sich wirklich die Parallelen ziehen, dass man die heutigen Profisportler, die verbringen eben auch ihre Zeit mit dem Training, mit der Durchführung von Trainingszyklen, mit Wettkämpfen und die Wettkampfkalender werden ja immer dichter. Mhm. Und diese dichteren Wettkampfkalendern hatte man eben auch in der Antike. Wir hatten ja diese 4 großen Spiele, die man auch als Kranzagone oder panhellenische Agone bezeichnet. Mhm. Dann war die Olympischen Spiele in Olympia, die Nemeischen Spiele in Nemea, die Pythischen Spiele in Delphi und die Isthmischen Spiele am Isthmus von Korinth. Das waren diese 4 großen panhellenischen Agone. Und die Athleten, die in ihrer Disziplin diese vier Agone gewonnen haben, die wurden dann auch als Periodonike bezeichnet. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne in meinen Vorlesungen mit dem Grand Slam im Tennis.
Habe ich auch gerade sofort dran gedacht, diese großen vier Tennisturniere.
Genau, nur der Unterschied ist eben, dass man den Grand Slam in einem Turnierjahr gewinnt und dass man dann diese panhellenischen Agone, die liefen ja nicht in einem Kalenderjahr. Mhm. Aber ich glaube, der Vergleich, der ist tragbar.
Ja, das passt gut. Sie haben es gerade beschrieben, das waren also mehr oder weniger Profis, die sind umhergezogen, die haben trainiert, die haben sich auf die Pagoden vorbereitet. Weiß man aber auch irgendwas tatsächlich so über die sportliche Leistung? Weiß man noch irgendwas? Wie schnell sind die gerannt? Wie weit haben die geworfen? Wie wirklich leistungsfähig die damals schon waren?
Also erstmal vorweg, um diese Leistungsfähigkeit für die Olympischen Spiele einzuschätzen, waren die Athleten dazu verpflichtet, einen Trainingsmonat in Elis zu verbringen. Mhm. Das liegt ca. 40 Kilometer nordwestlich von Olympia. Und dort wurden eben Leistungsklassen eingeteilt. Dort wurden Qualifikationswettkämpfe durchgeführt.
Wahnsinn,
Und das zeigt eben auch, dass das Sportfest an sich, dass Spitzenleistung erwartet worden ist. Also Spitzenleistung musste erbracht werden. Spitzenleistung wurde aber auch erwartet. Es gibt wirklich Nachweise davon, dass die unwahrscheinlich fit gewesen sind. Also das Diskuswerfen, was da nur in Form oder im Rahmen des antiken Fünfkampfes vorkam. Der Diskus, der wog zwischen 6,7 und 7,2 Kilogramm und die haben den wirklich bis zu 21 Meter geworfen, was also eine erhebliche Leistung ist. Der Weitsprung, der wurde aus dem Stand durchgeführt als Fünffachsprung. Die sind bis zu 16 Metern gesprungen.
Boah.
Ja, also das waren schon Spitzenleistungen, die dort erbracht worden sind und die auch dafür trainiert haben, um diese Spitzenleistungen zu erbringen. Und gerade bei den Olympischen Spielen war es wichtig, weil der Sieg bei den Olympischen Spielen war für die Athleten das Größte, das es gab. Und interessant dabei ist eben auch, dass nur der Erstplatzierte wurde erwähnt oder gekürt. Also, gab
Silber
jetzt nicht,
und Bronze gab es damals
nein,
noch nicht.
Nein, nein. Ja? Es gab auch kein Podium.
Aha.
Ja, also es wurde nur der Erstplatzierte, der erhielt dann den Olivenkranz. Aber es gab keine Auszeichnungen für den Zweit- und Drittplatzierten. Die zählten einfach nicht.
Gab es sonst noch was für den Gewinn der Spiele oder vielleicht auch anderer sportlicher Turniere oder blieb es in Anführungszeichen bei Ruhm und Ehre?
Nee, bei weitem nicht. Bei den Olympischen Spielen selbst gab es den Olivenkranz.
Mhm.
Dann wurde dem Sieger gestattet, eine Bronzestatue von sich im Heiligen Hain von Olympia oder im Hain von Olympia aufzustellen.
Mhm.
Die Siegesstatue trug dann, das war eine Bronzestatue, die trug den entsprechenden Namen, dann das Datum, dann die Disziplin und die wurde meistens dann vom Stadtstaat bezahlt. Wenn die Athleten dann in ihren Stadtstaat heimkehrten, waren sie Vorbilder. Sie erhielten eine lebenslange Speisung, sie erhielten finanzielle Unterstützung, materielle Unterstützung. Sie hatten also einen ganz hohen sozialen Status. Und aus diesem Grunde war eben der Sieg bei den Olympischen Spielen besonders wichtig. Und die haben alles dafür getan, bei den Olympischen Spielen erfolgreich zu sein.
Wir sprechen aber, dass man nur so nebenbei was Song von Sport lernen die ganze Zeit, nicht von Sportlerinnen, oder? Also die Wettkämpfe wurden ausschließlich von Männern ausgetragen.
Ja.
Und damit hat sich das im Grunde auch.
Per se durften Frauen bei den Olympischen Spielen an den Wettkämpfen nicht teilnehmen.
Mhm.
Unverheiratete Frauen durften als Zuschauerinnen dem Event folgen, verheiratete Frauen nicht.
Eine Idee, die ja bis heute auch immer noch am Leben ist, auch wenn sie, glaube ich, nie eingehalten wird, ne, ist die Idee des Olympischen Friedens. Während der Winterspiele zum Beispiel hat Russland die Ukraine mit 400 Drohnen und 40 Marschkörpern am Tag der Eröffnung bombardiert bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Das heißt also, der olympische Friede, dass während der Spiele kein Krieg herrschen soll, funktioniert heute nicht. Hat er damals funktioniert?
Das war damals gar nicht die Intention.
Mhm.
Man muss das auch ein bisschen differenzierter betrachten. Also wir können zunächst einmal von einem Wegfrieden sprechen. Der Wegfrieden, also das wird meistens mit der Bezeichnung Ikishiria dargestellt. Übersetzt heißt es, die Hände fest an sich halten. Mhm. Das war letztendlich einer der Wegfrieden, wurde 2 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele ausgelobt und 2 Monate danach. Das war eigentlich ein sicheres Geleit für Athleten, Zuschauer und die Wettkampfrichter von ihren Heimatstädten bis hin zu den Olympischen Spielen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass in der Ikecheria, die sagt auch aus, das ist eigentlich der Schutz des Territoriums, der Polis, zu bewahren, die für die Durchführung der Spiele zuständig war. Mhm. Also das ist denn die Landschaft Elis in Olympia, also dementsprechend war Olympia verantwortlich für die Durchführung. Jetzt kann man das so ein bisschen ausweiten, kann sagen, durch die Ikecheria konnte zumindest gewährleistet werden, dass Kriegshandlungen auf dem Territorium von Elis nicht stattgefunden haben. Weil es war auch verboten, diese Landschaft Elis mit Waffen zu betreten. Also diese Landschaft Elis stand unter dem Schutz von Zeus. Kriege haben auch, also in Elis wahrscheinlich nicht, aber sonst haben Kriege auch während den Olympischen Spielen stattgefunden.
Mhm. Also es ging darum, den Sportlern freies Geleit, haben sie ja gesagt, einen Schutz zu sichern, aber die Welt ist nicht kurz angehalten worden.
Nein, auf gar keinen Fall. Mhm.
Wenn wir jetzt überlegen, Herr Vasson, was von diesen Spielen, ich meine, sie sind über 2500 Jahre alt, vielleicht uns heute noch so ideell in unserer Ideenwelt noch so mitgegeben wurde, was wir davon mitgenommen haben, was würden Sie sagen? Also mindestens dieser Gedanke von Spitzenleistung kommt doch daher, oder?
Der Gedanke von Spitzenleistung auf jeden Fall, der ist ja auch schon bei Pierre de Coubertin angelegt, also dem Begründer der modernen Olympischen Spiele. Was ich ganz interessant finde, ist auch der Olympische Eid. Also der Olympische Eid, der wurde bei den modernen Olympischen Spielen zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen gesprochen. Bei den antiken Olympischen Spielen war es aber auch so, dass bevor die Athleten überhaupt zum Wettkampf antraten, mussten die ein Eid ablegen, nämlich dass sie die Regeln des Fair Plays zu beachten haben.
Ja.
Vergleichbar, die Trainer mussten das auch machen. Mhm. Und auch die Wettkampfrichter mussten das auch machen. Das ist eigentlich eine Sache, die wir jetzt auch bei den Olympischen Spielen, bei den modernen Olympischen Spielen wiederfinden. Also 1920 haben die Athleten bei den modernen Olympischen Spielen zum ersten Mal den Eid geschworen. 1972 bei den Olympischen Spielen in München waren es dann die Wettkampfrichter und 2012 bei den Olympischen Spielen in London sind die Trainer dann hinzugekommen.
Und da sind wir wieder bei antiken Verhältnissen angekommen eigentlich.
Ja, und was auch interessant ist, das ist einfach ja dieser Druck, diese sportliche Leistung zu erbringen und auch dann eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen oder eben dann ja diese Ehre bei den antiken Olympischen Spielen zu haben. Und also was man heutzutage als Doping bezeichnet, gab es natürlich in einer etwas anderen Form auch schon bei den antiken Olympischen Spielen. Gerade weil der Sieg so bedeutsam war. Da gab es also Manipulationsversuche von Konkurrenten. Oder man hat sich eben Dornensteine in die Boxhandschuhe gemacht, um dem Gegner bewusst Verletzungen hinzuzufügen. Und wenn das entdeckt worden ist, dann wurden die Athleten in der Antike öffentlich ausgepeitscht.
Wow.
Und sie durften nie wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und das Interessante ist, sie mussten aus eigener Tasche sogenannte Schandstatuen bezahlen. Das waren also Bronzestatuen, wo man ganz klar gesagt hat, er hat einen Manipulationsversuch unternommen. Und das Interessante war, die wurden vor dem Stadion aufgebaut. Also alle Athleten, die dann ins Stadion eingezogen sind, mussten an diesen Schandstatuen vorbeigehen. Das war so ein gentle reminder, denn doch die Regeln des Fair Plays einzuhalten.
Also diesen Zwiespalt zwischen Leistung und Fairness, den kennen wir spätestens auch schon seit den Olympischen Spielen, lange vor Christus.
Absolut.
Stefan Vasson, Sporthistoriker hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Vasson.
Ich bedanke mich auch.
Jetzt gab es gerade im Gespräch mit Herrn Vasson einen Ortsnamen, der immer wieder gefallen ist. Ist euch vielleicht auch aufgefallen, ein Ort gelegen vor Olympia. Der Ort nämlich, an dem die Olympioniken sich vorbereitet haben, nämlich Elis. Das war der Name einer Region in Griechenland, aber eben auch der Name einer Stadt. Der gleichnamigen Hauptstadt könnte man sagen, Elis. Eine sogenannte griechische Polis. Und diese Pollys, Matthias, die sind für die Zeiten, in denen wir uns heute bewegen, in dieser Archaik wirklich etwas ganz Besonderes.
Ja, und neuere Forschungen nennen für den Beginn dieser Pollys-Welt ungefähr das 8. Jahrhundert. Ursprünglich waren das wohl Siedlungen, in deren Mitte so etwas Ähnliches wie eine Burg gestanden haben dürfte. Es gab aber auch schon Stadtmauern und der Stadt zugehörige Agrarflächen. Zentrum einer solchen Pollys war ein Marktplatz, der aber nicht nur für das Marktgeschehen zuständig war, sondern hier wurden auch politische Entscheidungen gefällt. Und jede Pollys achtete sorgsam auf die eigenen Vorstellungen, nach denen sie organisiert waren. Im antiken Griechenland gab es nämlich keine Monarchie, die die Art und Weise des Zusammenlebens hätte zentral bestimmen können.
Also es gab jede Menge Unterschiede zwischen den Polleis, das ist übrigens der Plural, ne? Ja, eigentlich. Aber es gab eben auch schon Gemeinsamkeiten zwischen diesen vielen großen und kleinen Polleis.
Ja, die gab es und das finden wir auch im heutigen Europa wieder. Wenn der Bestand zum Beispiel jetzt des gesamten Landes in Gefahr war, zum Beispiel durch die Perser im 5. Jahrhundert vor Christus, dann kämpften alle Griechen gemeinsam gegen den Feind, der ihre Lebenswelt bedrohte oder auslöschen wollte. Aber es gab auch unendlich viele Konflikte untereinander. Der größte und längste war sicher der Peloponnesische Krieg von 431 bis 404 vor Christus zwischen Sparta und Athen. Er endete mit dem Sieg Spartas, was auch gleichzeitig das Ende des klassischen Zeitalters Athens einläutete. Übrigens, wenn wir von Demokratie im antiken Athen sprechen, dann hat das wenig mit der Demokratie zu tun, wie wir sie heute leben.
Und das werden wir uns hier in den nächsten Ausgaben Eine Stunde History auch nochmal genauer anschauen, wenn wir dann zur griechischen Demokratie kommen. Wir bleiben jetzt aber erst nochmal in diesen Anfangstagen der Griechen und ihrer Polis und sprechen mit Elke Stein-Hölkeskamp. Sie ist Althistorikerin und hat viel zum antiken Griechenland geforscht und geschrieben. Hallo Frau Stein-Hölkeskamp.
Hallo Herr Diechmann.
Ich fange mal ganz blöd an, Frau Stein-Hölkeskamp, aber vielleicht erklären Sie mir erstmal, was ist das denn eigentlich eine Polis?
Man muss auf drei Ebenen argumentieren. Das erste Argument sollte um das Territorium gehen.
Okay.
Das heißt, es ist eine Siedlungsgemeinschaft im ganz allgemeinen Sinne, die ein bestimmtes Territorium für sich besetzt hat, die dort zusammenlebt. Und in vielen Fällen hat sich in diesem besiedelten Gebiet ein Zentrum herausgebildet. Ein Zentrum, das auf bestimmte Weise gestaltet ist. Es befinden sich dort in dem Zentrum etwa die Tempel. Das ist sehr wichtig für diese frühe Gesellschaft. Es finden sich in der Reihe von Plätzen, vor allen Dingen die sogenannte Agora. Die Agora ist ein großer öffentlicher Platz, der von Anfang an von Bebauung freigehalten wird. Es wird also nicht irgendwann mal wieder geräumt. Und es gehört von Anfang an dazu.
Das hat ja bestimmt auch schon jeder mal gehört. Die Agora ist ja sowas sehr Griechisches irgendwie.
Ja. Die Agora ist allerdings keineswegs nur ein Marktplatz. Oder sie ist überhaupt kein Marktplatz, wo Gemüse verkauft wird und Ähnliches.
Ja.
Sondern es ist ein zentraler Versammlungsplatz, in dem sich die Bürger dieser Polis, auf Bürger müssen wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen.
Unbedingt, ja.
Wer das eigentlich ist, versammeln können. Und zwar für alle möglichen öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen. Das können politische Versammlungen sein, sogenannte Volksversammlungen dann auch. Aber es können auch Spektakel religiöser Art, Umzüge und Ähnliches sein. Es ist ein Ort, dieser freie Platz in der Stadt, der für die Identifikation der Bürger mit ihrer Polis und für die Identität dieser Polis sehr, sehr zentral ist.
Okay.
Und er ist ein wirklich zentrales Merkmal für das, was eine Polis ausmacht.
Ganz wichtig, also Agora.
Agora.
Und Tempel für eine Polis. Aber Sie haben gesagt, wir müssen dreierlei Argumentationslinien aufziehen. Ja?
Der zweite Punkt der Polis ist die Bürgerschaft.
Die Bürger, genau.
Die Bürgerschaft einer solchen Polis ist ganz klar umrissen. Das heißt, man hat das Bürgerrecht oder man hat es nicht. Es gibt deshalb einen klaren Unterschied zwischen Einwohnerschaft und Bürgerschaft. Die Einwohner umfassen halt die Bürger, aber auch die Frauen, die insofern keinen Bürgerstatus haben, umfassen die Kinder, die natürlich auch noch keinen Status haben.
Ich schätze mal Sklaven.
Die haben die Sklaven, sind ganz richtig. Und dann auch etwas, was die Griechen etwas umständlich als Beiwohner oder Mitwohner bezeichnen. Das sind freie Griechen, männliche freie Griechen, die allerdings nicht aus der Stadt gebürtig sind und dort kein Bürgerrecht haben. Sondern vielleicht, sagen wir mal, ein Korinther, der in Athen lebt, gehört nicht zur athenischen Bürgerschaft.
Und kann man diese Bürgerschaft dann als Korinther, der vielleicht vorbeigekommen ist, gewinnen?
Schwierig. Ja, es ist möglich. Wir haben auch schriftliche Zeugnisse für solche Bürgerrechtsverleihungen. Es sind Inschriften in Stein gemeißelt. Aber es ist kein weit verbreitetes Phänomen. Mhm. Und bei den Inschriften geht es in der Regel um Einzelpersonen. Also nicht, dass ganze Gruppen inkorporiert
werden. Ja, okay. Also wir haben den speziellen Aufbau der Stadt. Wir haben die Bürgerschaft. Und was wäre jetzt das Dritte, was die Polis ausmacht?
Die Polis macht vor allen Dingen, dass zum Teil mit der Bürgerschaft zusammenhängt, die Versammlung dieser Bürger aus, die alle, wie gesagt, frei, männlich, autonom sein müssen. Und die in dieser Versammlung und in anderen Gremien, politischen Gremien, über das Schicksal der Stadt entscheiden. Und zwar völlig autark und in der Regel, falls es keinen militärischen Druck gibt, sagen wir mal, unbeeinflusst von außen, durchaus in Absetzung von der Polis, die nur 10 Kilometer weiter sein kann. Es ist ein starkes Identitätsmerkmal. Wenn ein Grieche irgendwo hinkommt, das wissen wir aus verschiedenen Textstellen in den Schriftquellen, da wird er erstmal gefragt, woher kommst du, was ist die Polis deiner Eltern? Das ist sozusagen das entscheidende Merkmal dieser Personenverband.
Ja, genau, da hätte ich auch noch nachfragen wollen. Es geht also tatsächlich auch um Identität. Ein Korinther, haben Sie gesagt, ein Athener, ein Spartaner fühlt sich als solcher und als nichts anderes.
Er würde nicht sagen, ich bin ein Grieche. Das kenne ich keine einzige Textstelle, wo das in Frage kommt. Das könnte man höchstens dann gegenüber Nicht-Griechen machen. Aber die Identität liegt bei der Polis. Obwohl natürlich die Griechen auch einiges gemeinsam haben, sonst würde das alles ja auch nicht funktionieren.
Stimmt.
Was sie gemeinsam haben, ist die Sprache, das Griechische. Es gibt Dialekte, aber so wie Sie auch einen Mann aus Bayern verstehen oder ich, hat auch ein Athener einen Spartaner verstanden. Mhm. Also so dramatisch sind die Unterschiede nicht. Und es gibt den gemeinsamen Götterhimmel. Das heißt, einzelne Polis, so der Plural, können eine spezifische Gottheit haben. Athen, etwa die Göttin Athene, die die Schutzherrin der Stadt ist. Aber im Großen und Ganzen werden auch in anderen Polis, wird auch Athene verehrt. Das ist also auch ein gemeinsames Merkmal, auch der Kultvollzug, der für die Griechen insgesamt wichtig ist.
Sie haben gesagt, die einzelnen Polis sind autark. Stehen sie aber auch in Konkurrenz zueinander?
Sie stehen in heftiger Konkurrenz zueinander. Das kann man ja auch, wenn man schlicht über die Ereignisgeschichte schaut, sehen, dass sie dauernd Krieg gegeneinander geführt haben. Ein weiteres Merkmal dieser Polis ist ja auch, dass sie ein eigenes Heer haben. Und dass sie auch sozusagen dieses Heer nicht nur gegen, was weiß ich, die Fremden einsetzen, sondern durchaus auch sehr intensiv gegeneinander kämpfen mit diesem Heer. Es gibt gemeinsame große Heerzüge. Wir reden jetzt nicht über Troja, das ist zu früh für das, was wir hier besprechen. Aber es gibt natürlich auch den innergriechischen Krieg, der eine große Rolle spielt.
700 vor Christus ungefähr fängt es an, dass diese Polis überall aufploppen in Griechenland. Und dann ja auch wirklich auf dem griechischen Festland, aber auch jenseits der Meere, zum Beispiel an der heutigen türkischen Mittelmeerküste und auch im heutigen Sizilien werden Polis gegründet. Kann man sagen, das ist für seine Zeit ein Erfolgsmodell, die Polis?
Ja, das kann man sagen. Und es ist natürlich auch so, dass es teilweise mit den Menschen reist, dieses Modell. Es ist nicht so theoretisch, wie man sich das vorstellen sollte. Es gibt um diese Zeit auch immer wieder überschaubar, von der Größe überschaubare Bewegungen, Bevölkerungsbewegungen. Leute gehen nach Sizilien, weil sie dort eben eine neue Stadt gründen wollen. Und sie orientieren sich an dem, was sie zu Hause haben. Zumindest, wenn es da gut gelaufen ist zu Hause. Und wenn in einer griechischen Polis, auch das gibt es, das muss man klarstellen, es sind ja nicht alles Demokratien gewesen, mal ein Tyrann zwischenzeitlich das Ruder übernimmt, dann nehmen die, die vor ihm fliehen oder ihm ausweichen, natürlich nicht die Tyrannis mit, sondern besinnen sich auf das Ursprungsmodell. Insofern spielt das eine Rolle. Und wie gesagt, es ist eine Form von Herrschaftsorganisation, die mit den Menschen durch das Mittelmeer fährt.
Aber um eines vielleicht noch klarzumachen, Frau Stein-Hölkes-Kamm, diese Polis, auch wenn sie über eine Agora verfügen und über Bürgerversammlungen, und Sie haben ja auch eben das Wort Demokratie schon in den Mund genommen, wir reden auch immer wieder von Griechenland als der Wiege der Demokratie, nur mit unserem Demokratieverständnis. Heute hat das nicht so viel zu tun.
Nein, es ist keine parlamentarische Demokratie und es ist kein Repräsentativsystem in irgendeinem vernünftigen, rationalen Sinne, kann man das so nicht beschreiben. Mhm. Unser Repräsentativsystem bedeutet, dass wir jemanden wählen und der geht für uns dahin, wo die Politik gemacht wird und vertritt da in unsere Stimme irgendwie und ein bisschen verwässert, weil es so viele sind natürlich. Ja. Demokratie ist eine direkte Herrschaftsform bei ihrer Entstehung. Das Wort taucht zum ersten Mal Mitte des 5. Jahrhunderts in Athen auf. Es gibt andere Vorformen, wo das ausgedrückt wird. Eigentlich hat man das Wort noch nicht so richtig gefunden, aber die Sache schon bezeichnet. Es ist eine Staatsform, die sehr spezifisch ist für diese Gemeinden. Und es ist etwas, was sich erst langsam herausbildet. Aber um 700 ist ein guter Ausgangspunkt, wo man das sehen kann, dass sich allmählich so etwas entwickelt. Man kann es erstens natürlich aufgrund der Schriftquellen, die da in dieser Epoche noch sehr, sehr dünn gesät sind, es sind einfach nicht sehr viel, dass eben auch immer wieder von Versammlungen berichtet wird, von Versammlungen von Leuten, von Bürgern, die sich beraten und die Entscheidungen treffen, die für die Gesamtheit dieser Bürgerschaft wirklich verbindlich sind und durchgesetzt werden. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und dann kommt natürlich mit der Zeit einiges hinzu. Es wird immer klarer, auch die Frage der Abstimmungsberechtigten, die Gruppe der Abstimmungsberechtigten definiert und klargestellt, wer nicht dazu gehört. Das ist immer auch ein Drinnen und ein Draußen bei dieser Demokratie. Athen hat schätzungsweise, genau, das weiß man ja nicht, 30.000 Bürger im 5. Jahrhundert gehabt in der Hochphase der Demokratie bei einer Einwohnerzahl, die über 100.000 Leuten liegt.
Okay.
Und man könnte natürlich sagen, das machen manche Kollegen auch und man wird es manchmal auch von Studenten gefragt, das ist ja eigentlich gar keine Demokratie, wenn nur so ein geringer Prozentsatz überhaupt mitreden darf.
Nicht mal ein Drittel, ja.
Aber das ist nun mal das System. Mhm. Dass viele auch außen vor sind.
Die Stadt und das Meer, das archaische Griechenland, so heißt eines der Bücher von Elke Stein-Hoelk. Es kam Standardwerk im Taschenbuchformat, falls ihr nochmal weiter einsteigen wollt, da jetzt in diesem Zeitrahmen, wo wir gerade waren. Jetzt gerade war sie hier bei uns in einer Stunde History im Gespräch. Ich danke.
Danke fürs Gespräch.
Jetzt haben wir über Schrift und Spiele und Städte gesprochen, die uns die Griechen hinterlassen haben. Aber da gibt es eine Sache, die vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, die für uns jedenfalls noch viel alltäglicher ist, weil sie uns schon sehr, sehr lange begleitet. Und eine Sache, die ihr regelmäßig im Kino oder fetten Streaming-Produktionen oder in euren liebsten Videospielen sehen könnt. Wovon rede ich? Ich rede von den Geschichten der Griechen, der griechischen Mythologie, Götter und Helden der Antike. Wenn wir mal mit den Göttern anfangen wollen, Matthias, da ist die Liste ziemlich lang.
Ja, und deshalb mache ich hier auch nur einen Ausschnitt. Die Götter der Griechen, die waren menschenähnlich. Sie waren den Menschen in ihren Schwächen sehr ähnlich und die Hauptgötter gehörten einer Familie an, deren Urvater Zeus der Göttervater war. Zeus und die Seinen wohnten auf dem mystischen Olymp. Und deshalb fanden die Spiele auch in Olympia, dem Zeus-Heiligtum bei Elis, statt. Jeder Gott und jede Göttin hatte eine Funktion und einen Bereich, der ihr oder ihm unterstand. Poseidon das Meer, Hades die Unterwelt, Hera die Frau von Zeus, Ehe und Geburt, Aphrodite Liebe und Schönheit, Artemis die Jagd, Helios Sonne und Licht und natürlich Pallas Athene. Sie war für den Frieden und den Schutz der Stadt Athen zuständig.
Daher kommt übrigens auch der Name, falls ihr euch gewundert habt. Um diese Götter herum dann entsteht eine komplette Mythen, Sagen, Heldenwelt, riesig groß.
Das waren in erster Linie übrigens Geschichten, die es schon lange vorher gab. Mhm. Und die wurden in immer neuen Abwandlungen erzählt. Das waren Helden- und Kriegsgeschichten, die eine Identität stiften sollten mit der eigenen Polis, mit der eigenen Gemeinschaft, mit Vorbildern in guten wie im schlechten Sinne. Vielleicht war es auch der Versuch, eine Erklärung für die antike Welt, in der die Griechen lebten, zu bekommen.
Und einer dieser Helden scheint wirklich unsterblich zu sein.
Nach Jahren des Krieges.
Seine Geschichte schafft's immer wieder ins Kino. 2026 zum Beispiel, Verfilmung von Christopher Nolan.
Konnte sich niemand zwischen meine Männer.
Die Geschichte eines Kriegshelden.
Und ihre Heimat stellen.
Der den Weg nicht mehr nach Hause finden sollte. Der stattdessen auf die nach ihm benannte Odyssee gerät. Also wir reden natürlich von Odysseus. Und über den hat Historiker Raimund Schulz eine, tja, was haben Sie eigentlich geschrieben, Herr Schulz? Eine Biografie, ein Porträt, eine Dekonstruktion vielleicht? Also was würden Sie selber sagen? Was haben Sie da geschrieben über Odysseus?
Ja, es ist eine Mischung von allem. Mhm. Odysseus ist ja eine sehr komplexe Figur innerhalb des großen Epos. Und die Aufgabe des Historikers, diese Figur so ein bisschen zu enttarnen, aber andererseits sie auch zu verstehen im Rahmen der dichterischen Umformung, ist eine sehr wichtige und gute Aufgabe.
Mhm. Klären wir mal eine kurze Sache vorweg, Herr Schulz. Odysseus, gab es ihn wirklich? Also den König der Insel Ithaka?
Ja, das ist eine historische Frage. Also wir wissen ja, dass die Geschichte, die Homer uns erzählt im Epos, mit Sicherheit 200, 300, 400 Jahre vorher auch schon immer mündlich von den Menschen erzählt wurde. Mhm. Und das lässt darauf schließen, wenn eine, sagen wir mal, epische Figur eine so tiefe und lange Vorgeschichte hat, dass hier irgendwie doch bestimmte historische Ursprünge, vielleicht irgendwie ein lokaler Herrscher, hier eine Rolle gespielt haben muss. Also man, Griechen erfinden nicht etwas aus dem Nichts.
Okay, das heißt, den Odysseus als König der Insel Ithaka vielleicht wird es gegeben haben, aber er wird recht wahrscheinlich nicht gegen Zyklopen und Meeresungeheuer gekämpft haben.
Ja, das ist jetzt eine Ebene, die weitet sich aus. Das sind diese vielfältigen mediterranen Schiffer- und Seemannsgeschichten, die immer dann sich einklinken in die Vita eines großen Helden, wenn er eben auf See fährt und ferne und unbekannte Länder besucht.
Wie kommt es denn aber, dass die Griechen das eigentlich gemacht haben? Also, dass sie diesen ja eigentlich vielleicht ganz realen Figuren so offensichtlich fiktive, andersweltliche Geschichten angedichtet haben. Wenn man jetzt mal mit heutiger Motivation was suchen wollen würde, könnte man vielleicht erstmal meinen, aus purer Unterhaltung oder steckt da mehr hinter?
Ja, man würde sagen, dass diese Geschichten um die großen Helden oder auch um die Götter ja Teil dessen ist, was wir heute so als griechischer Mythos bezeichnen. Mhm. Und da müssen wir uns als Moderne, glaube ich, immer klar machen, die Leute hatten ja damals weder Fernsehen noch Kino, sie lasen auch keine Bücher, sondern alles, was ihre Fantasie erregte und anregte, wurde mündlich vorgetragen auf Festen oder in der Familie. Und auf diese Weise haben sich diese Geschichten um bestimmte Kulte, aber vor allem immer um Feste, so verdichtet. Und der Mensch sucht eben doch häufig eben nach personalen Verdichtungen, um bestimmte Probleme auch der Welt, also der Natur, zu verstehen. Mhm. Und so würde man sagen, haben sich dann eben auch solche Göttergeschichten und dramatische Kämpfe immer um die Person eines Helden herumgerankt.
Geht es also darum, sich selbst zu erklären, wie die Welt eigentlich funktioniert?
Ja, zum Teil ja. Also wenn man jetzt auf den griechischen Mythos schaut, dann und die Göttergeschichten, die aus dem Mythos auch erwachsen sind oder mit ihm zusammenhängen, dann spielen die fast immer auch eine Rolle, um zu erklären, wie es Einbrüche in das Normale oder Alltägliche gibt. Also zum Beispiel ganz konkret, wenn eben die Ernte ausfällt oder wenn Krankheiten, Seuchen entstehen oder wenn Kriege nicht mit dem Ergebnis zu Ende gehen, wie man sich das erhofft, dann sucht man nach Erklärung. Und da man damals eben nicht diese technische Ebene hatte, keine mathematischen Formel, was auch immer, suchte man eben Erklärung in der, wir würden heute sagen, vielleicht so überweltlichen Sphäre. Das ist eine ganz wichtige Funktion auch des Mythos und der Göttergeschichten. Vor allem die Probleme und die Veränderung vom Normalen zu erklären.
Wenn wir jetzt aber speziell, Herr Schulz, von den Göttern nochmal sprechen. Da ist Mythologie und sind die Mythen, der griechische Mythos, ja schon was anderes als vielleicht die heiligen Schriften von Judentum, Christentum oder Islam. Weil, wenn ich es richtig verstehe, enthält Mythologie ja keine Regeln und auch keine Worte direkt von Gott oder seinen Entsandten. Also kann man das eigentlich mit Religion vergleichen oder ist es was anderes?
Ja, es ist schon etwas ganz anderes als das, was wir heute so als Religion bezeichnen. Es gibt ja Kollegen, die sagen, man könnte den Begriff Religion grundsätzlich nicht für die griechische Antike benutzen. Bei uns ist ja heute moderne Religion von der Gesellschaft weitgehend separiert, also getrennt und in Großorganisationen organisiert, das nennen wir ja Kirche. Und das Göttliche ist bei uns immer sehr weit entfernt. Also das Transzendente hat sich immer weiter von uns entfernt. Gott spricht ja kaum noch direkt zu uns. Das ist in der Antike und in der griechischen Antike völlig anders. Da sind Götter und numinöse Wesen und so sind praktisch Begleiter des Menschen von der Geburt bis zum Tod. Ist viel gegenwärtiger als heute. Aber man braucht eben nicht diese Großorganisation. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede. Aber das würde ich sagen, so auf struktureller Ebene ist ein wesentlicher Unterschied.
Mhm. Vielleicht nochmal einen Blick auf Odysseus, Herr Schulz. Der hat ja nicht nur seine Odyssee erlebt, sondern war auch im Trojanischen Krieg. Und er war nicht nur einfach dabei, er hat ja mit seiner List vom Trojanischen Pferd diesen Krieg sogar gewonnen. Und dieser Trojanische Krieg, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, ist für die Griechen ja schon was Besonderes, weil sie bei aller Rivalität, das haben wir heute schon mal angesprochen, die verschiedenen Poleis von Athen bis Sparta, alle so in ihrem eigenen Saft, sag ich mal, bei aller Rivalität haben sie damals zusammengearbeitet, um gegen Troja in den Krieg zu ziehen. Ging es in diesem Mythos jetzt auch bei Odysseus vielleicht auch darum, sagen wir mal so, in einer Art griechisches Selbstverständnis zu beschwören?
Das würde ich nicht in den Vordergrund rücken. Also wenn man heute annimmt, dass die Epen Homers im frühen 7. Jahrhundert verfestigt wurden, also geschaffen und dann auch allmählich verschriftlicht wurden, ist das ja eine Phase, in der die Griechen sich eigentlich noch gar nicht so furchtbar bewusst waren, dass sie irgendwie eine große staatliche Gemeinschaft bilden. Mhm. Das kommt eigentlich erst später, als man gegen die Perser kämpft. Und dann bleibt dieses Gefühl auch nicht sehr lange erhalten. Also ich glaube nicht, dass das im Vordergrund steht, aber man könnte sagen, dass dieser Trojanische Krieg, der uralt ist, immer wieder erzählt wurde, vielleicht sogar schon in mykenischer Zeit, der wurde natürlich im Laufe der Zeit immer wieder benutzt, um ein solches Gemeinschaftsgefühl, so könnte man sagen, zu beschwören. So weit würde ich schon gehen. Mhm. Aber die Odyssee ist bestimmt nicht geschrieben worden, um ein griechisches Gemeinschaftsgefühl zu evozieren oder entstehen zu lassen.
Gibt es aber vielleicht andere Ideen, die über Mythologie, über diese frühen Geschichten transportiert werden, auch sollten an die Bevölkerung, an die Griechen?
Ja, also ich denke, das ist wieder so, kommen wir zu der Frage von vor ein paar Minuten zurück. Griechische Region ist ja ganz stark auf die Polis, das sind ja alles eigentlich kleine Dörfer nach unserem Maßstab konzentriert. Jede Polis, jede Gemeinschaft hat so ihren Stadtgott, der sie beschützt und den man entsprechend auch durch Kulte verehrt. Und dadurch ergibt sich natürlich so eine Art städtische Gemeinschaft, die eben religiös untermauert wird. Mhm. Das ist eine wichtige Funktion schon der Region und die wird natürlich öffentlich immer wieder inszeniert, wobei alle Mitbürger eben teilnehmen, anders als heute bei uns eben.
Eine Sache noch, Herr Schulz. Odysseus hat es ja in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, immer wieder auf die Leinwand geschafft. Hollywood jetzt auch wieder mit einem neuen Film über Odysseus und die Odyssee. Schauen Sie sich den an?
Ja, das muss ich wohl machen. vor allem, weil der Trailer, den ich mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt habe, ja so düster ist und verschiedene Interpretationen in unterschiedliche Richtungen hindeutet. Das werde ich mir schon angucken. Vor allem die Frage eben, ob Odysseus mal endlich nicht als strahlender Held, sondern als ein gebrochener Held, wie er eigentlich dargestellt wurde, auch so cineastisch verwirklicht wird.
Was glauben Sie, warum hat ausgerechnet Odysseus bis heute so lange überlebt? Weil es gab auch Perseus, Theseus, Samson, ja, wenn man noch an so ein paar andere griechische Helden denkt, die gibt es auch immer noch, kennt man, aber nicht so wie Odysseus.
Ja, weil ich glaube schon, weil er eben doch der menschlichste von allen ist. Er ist kein strahlender Sieger und auch kein edler Ritter, sondern er ist ein gebrochener Held, der unglaublich viele Niederlagen und Verluste in Kauf nehmen muss, der Fehler hat, Fehlentscheidungen trifft, aber eben sich immer wieder aufrappelt, sich nie, wie sagt man, runterziehen lässt. Und das scheint nicht nur die Griechen fasziniert zu haben, sondern bis heute uns auch.
Sagt Historiker Raimund Schulz. Wir haben über Helden und Götter der Griechen gesprochen. Danke fürs Gespräch, Herr Schulz.
Bitteschön.
Folge 4 von 100 war das also heute in eine Stunde History der Reihe nach. Und wir sind bei den alten Griechen angekommen, von denen wir ja immer sagen, sie hätten uns die Demokratie gebracht. Aber da muss man eben genauer hinschauen und vielleicht vor allem noch ein bisschen Geduld haben, bis nächste Woche zum Beispiel, wenn wir es wirklich mit der Demokratie aufnehmen wollen. Heute waren wir erstmal in der Archaik und da haben uns die Griechen ganz andere Sachen gebracht und hinterlassen. Ihre Städte zum Beispiel. Den Leistungsgedanken der Olympischen Spiele haben wir heute herausgearbeitet und eben ihre Erzählungen, Matthias, die bis heute fortleben.
Ja, und manchmal denke ich, es wäre gut, wir würden diese Geschichtenerzählerei weitermachen. Nicht, weil ich irgendwelche Götter- oder Heldengeschichten höre, will, sondern weil ich mitunter vermisse, was den Griechen offenbar gelungen ist, nämlich eine Identität mit der Gesellschaft, in der wir leben, aufzubauen. Wir könnten zum Beispiel, anstatt andauernd über die Europäische Union, die ausufernde Bürokratie, die angeblich zu gut bezahlten, aber unfähigen Politiker zu schimpfen, erzählen, dass die Europäer noch nie etwas Besseres auf die Beine gestellt haben als eben genau diese Europäische Union. Man muss das nicht unkritisch machen und wir müssen auch die tatsächlichen Schwachpunkte und Fehlentwicklungen nennen. Aber insgesamt hat uns die Europäische Union mehrheitlich Frieden und Wohlstand gebracht. Das hat es in keiner Phase der europäischen Geschichte so gegeben, aber darüber spricht niemand. Wir sollten es vielleicht wie die alten Griechen machen und uns ein positives Narrativ erzählen, ohne das Schlechte zu verschweigen.
Kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Denn der Befund ist ja eindeutig, ne? Siehe Beispiel Odyssee, die ist jetzt schon über 2000 Jahre alt und trotzdem still kicking. Aber es wird auch mal langsam Zeit, über diese zwei Worte zu sprechen, um die wir heute ordentlich herumscharwenzelt sind, nämlich Demos und Kratos. Demos ist das Volk und Kratos die Macht. Die Griechen setzen das zusammen und dabei kommt was heraus? Genau, Demokratie. Da machen wir dann nächste Woche weiter, nicht mehr in der Archaik, sondern in der Klassik und dann mit Steffi Orbach. Für heute danke dir, Matthias. Danke am Producer, Technik und das ganze Team und bis nächste Woche. Ich bin Markus Dichmann. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.